Herzlich willkommen zu Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA Akademie. Mein Name ist Carsten Bethäuser und heute habe ich eine Doppelfolge für euch. Wir reden heute über das Thema Krebs, Krebsnachsorge und das Thema Training, Fitnesstraining während der Erkrankung und danach. Bei mir zu Gast habe ich zwei kompetente Gesprächspartner, den Julian Steinmann und den Frank Vogelgesang. Herzlich willkommen.
Hallo Carsten.
Hallo, dankeschön.
Dann würde ich sagen, stellt euch doch einfach mal vor, wer seid ihr, was macht ihr und warum habe ich euch eigentlich eingeladen? Frank, fang doch mal an.
Ja, mein Name ist Frank Vogelgesang. Ich bin ehemaliger Student tatsächlich der DHFPG, mittlerweile freiberuflicher Dozent im Bereich Sport- und Bewegungstherapie und Cancer Coach. Cancer Coach bedeutet, ich betreue Menschen, die an Krebs erkrankt sind und in den drei Feldern Bewegung, Ernährung und mentaler Stärke. Das Ganze während und nach der Erkrankung.
Ja, mein Name ist Julian Steinmann, ebenfalls Absolvent der DHFPG. Ich hatte den Bachelor in Fitnessökonomie hier studiert, auch dual studiert, danach noch den Master drangehängt und bin auch seit knapp jetzt 6 Jahren hier tätig im Studiensekretariat. Das heißt, ich betreue Studenten bei allen Fragen rund ums Studium und auch nebenbei selbstständig als Personal Trainer. Genau, ich bin jetzt hier mit dabei, da ich letztes Jahr die Diagnose Knochenkrebs bekommen habe und einfach meine Erfahrungen bezüglich der Erkrankung und der Diagnose gern mitteilen möchte.
Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du mit uns jetzt so offen sprichst und das Thema einmal abhandelst. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Gerne.
Fangen wir am besten mal vorne an. Kannst du uns ein wenig über den Weg zur Diagnose erzählen? Wie hast du das gemerkt? Wie trat es auf? Und wie wurde es dann auch wirklich diagnostiziert?
Ja, klar. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also vielleicht noch als Hintergrundinformation. Ich habe lange Bodybuilding betrieben. Also treibe auch Kraftsport schon sehr lange und intensiv. Und ja, dadurch ist es wahrscheinlich auch aufgetreten oder aufgefallen, vor allem mir. Es hat sich so geäußert, ich hatte nach dem Beintraining oft danach Knieschmerzen gehabt. Ich kann es auch eigentlich mal ein bisschen zeitlich einordnen. Es war eigentlich Oktober 23, es war nach einem Sommerurlaub, das erste Beintraining. Ich bin hier auf der Arbeit an den Beinstrecker gegangen, hatte quasi so 2 Wochen Pause gehabt, wollte eigentlich nur locker trainieren und gehe ins Gerät rein, wollte es einstellen und versuchte den Beinstrecker einzurasten und dabei hat es im Knie gekracht. Ja, daraufhin habe ich Schmerzen gehabt im Knie. Es waren zwar jetzt nur leichte Schmerzen, habe das Training noch ein bisschen durchgezogen, auch relativ leicht dann trainiert, war das erste Training nach dem Urlaub. Habe danach aber gemerkt, dass die Schmerzen sich jeden Tag verschlimmerten und das Ganze hat mich auch wochenlang danach noch begleitet. Also ich habe eigentlich nach jedem Beintraining 3 bis 4 Tage danach Knieschmerzen gehabt. Es ging dann teilweise so weit, dass ich das Knie kaum noch strecken und beugen konnte nach dem Training. Ja, das ist als Leistungssport natürlich immer, Schmerzen gehören dazu beim Training oft. Das heißt, man lässt einfach mal ein paar Übungen weg oder reduziert das Ganze. Bin dann einfach so vorgegangen, dass ich dann die Beine weggelassen habe und habe nur noch Oberkörper trainiert. Dann war es aber so weit, dass ich nach dem Oberkörpertraining selbst Knieschmerzen hatte. Ich habe immer gesucht, woher es kommt. Dann habe ich irgendeinen Latzug davon ausfindig gemacht, weil auch das Kniepolster ja vorne auf den Beinen drauf sitzt. Habe das auch weggelassen, ging es auch wieder. Danach kam es am Schultertraining. Also es kam immer wieder die Knieschmerzen, die Knieprobleme. Und da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und das ging halt über Wochen lang so weiter, bis ich dann mal einen Orthopäde aufgesucht habe. Ich habe das Glück, dass ich einen Personal Training Kunden habe, dessen 2 Brüder eine Gemeinschaftspraxis haben als Orthopäden. Da habe ich auch relativ schnell einen Termin zum Glück bekommen. Habe vermutet, dass irgendwas am Kreuzband vielleicht wäre oder am Meniskus, weil ich ja gedacht habe, es kam von dieser Bewegung beim Beinstrecker. Also habe eigentlich eine Ursache für mich klar gehabt, woher es kam. Der Orthopäde hat dann quasi alles untersucht. Das war dann so November 23 circa der Termin, hat aber mir ganz klar gesagt, das Kreuzband ist dran, Meniskus ist auch, weil alles okay, er kann es nicht genau erklären, woher die Schmerzen kommen und hat mich dann an einen CT und für ein MRT überwiesen an Radiologen. Das habe ich dann quasi auch danach gemacht, hat dann auch wieder so 4-5 Wochen gedauert, bis ich einen Termin bekommen habe. Habe dann das CT gemacht, ein MRT gemacht, bin dann mal zum Orthopäden und hat dann quasi Mitte Januar das erste Mal erfahren, dass ich anscheinend man hat auf dem CT so einen kleinen schwarzen Fleck am Knochen vorne gesehen, am Knie. Und er hat mir erklärt, das ist ein Tumor. Da war für mich natürlich erstmal so, als ich das Wort Tumor erstmal gehört habe, auch erstmal habe ich die Augen aufgerissen und ihn angeschaut. Und dann hat er mir erklärt, das hat man in meinem jungen Alter öfters mal, gerade so kleine, gutartige Tumore, die man einfach wegoperiert und dann wäre die Sache auch erledigt. Da war für mich eigentlich auch klar, dass es das ist. Und habe gedacht, okay, jetzt muss ich eine OP halt machen. Natürlich für den Sport nicht so optimal, aber es gibt Schlimmeres und habe das Ganze eigentlich abgehakt. Aber er hat auch zu mir ganz klar gesagt, wir müssen trotzdem abklären, was es genau ist. Und habe mich dann nach Homburg an die Uniklinik überwiesen, um dort halt einen Befund festzustellen. Da wurde im Endeffekt eine Biopsie gemacht von dem Tumor. Und haben CT, da ist man quasi, also ich war in einem CT-Gerät gewesen und man hat immer wieder reingebohrt und versucht da von dem Tumor eine Probe zu entnehmen, die dann im Endeffekt ausgewertet wurde. Das Ganze war so dann im Januar, Februar rum, 24. Und da wurde mir in Homburg gesagt, dass man nicht genau weiß, was es für ein Tumor ist, dass es ziemlich unklar ist. Das Ganze noch nach Basel in ein Speziallabor weitergeleitet werden musste, um wirklich festzustellen, was es überhaupt im Knie ist, also was für eine Art von Tumor das ist. Und dann hatte ich zwar Mitte März, dienstags, einen Termin in Homburg gehabt, nochmal zur Besprechung. Und da haben sie zu mir gesagt, dass aktuell noch die Probe ausgewertet wird. Ich aber trotzdem nochmal die Woche donnerstags, freitags kommen sollte, um nochmal dann vor Ort dort nochmal ein CT und MRT zu machen. Ich gehe davon aus, dass sie damals schon wussten, dienstags, was es ist, und aber nochmal noch Kontrollen machen wollten. Dann bin ich halt donnerstags, freitags hingegangen, stationär noch eine Nacht. Hatte donnerstags noch ein MRT gemacht vom Oberschenkel. Und ja, dann wurde freitags morgens bei der Visite mir erklärt, Herr Steinmann, Sie haben Knochenkrebs. Es ist ein bösartiger Tumor, Ewing-Sarkom. Und die Probe aus Basel ist auch ausgewertet. Und ja, es ist bösartig. Das war für mich erstmal in dem Moment, also die Welt zusammengebrochen, sage ich ganz klar für mich. Weil das war für mich gar keine Option gewesen, dass es irgendwas Bösartiges war. Ich bin von Anfang an eigentlich davon ausgegangen, dass es ein gutartiger Tumor ist, einfach den man rausoperiert. Das war für mich keine Option. Also ich habe dann morgens die Botschaft bekommen. Ja, bin mit dem Tunnelblick erstmal rausgegangen, habe meine Freundin angerufen, ihr das auch erklärt. Und ja, dann kam mittags auch mein Bruder und sie mich abholen. Wir haben noch kurz mit dem Arzt auch gesprochen. Der hat mir ganz nochmal kurz erklärt und mir ja gesagt, dass wir nächste Woche schon anfangen müssen mit der Chemo. Dass ich jetzt abends auch nach Hause gehen darf, mal zur Familie noch fürs Wochenende und dann sonntags abends wieder kommen muss. Und dann ging es eigentlich schon los mit der Behandlung. Also so ist das Ganze erstmal so die Diagnose zustande gekommen.
Ja, ja. Wie lange hat es dann gedauert, bis die Behandlung losging? Du hast jetzt gesagt, im Oktober bis etwa Februar?
Mhm, genau, also Oktober war wie das erste Mal, wo ich das gemerkt habe am Knie, dass irgendwas da ist. Und Diagnose war am 15. März.
Ja.
Also das war dieser Freitag, dieser besagte. Ja, davor war halt Termine, warten auf MRT-Termine. Das zieht natürlich alles ein bisschen hin. Man kennt es ja, wenn man bei Orthopäden oder wenn man einen Radiologen einen Termin braucht, das dauert dann ein paar Wochen halt. Also jetzt ist das erste Mal, wo ich es gemerkt habe, war dann so im Oktober 23 und die Diagnose dann wirklich war am 15. März 24.
Ja. Frank, würdest du sagen, dass das ein normaler Verlauf ist?
Ja, die Beschwerden sind ja erstmal sehr unspezifisch. Ja, Julian hat was gemerkt, hat das als Überlastung, Fehlbelastung abgetan letztendlich und das ist völlig normal. Denn in dem Alter denkt ja keiner an eine Krebserkrankung oder bei Schmerzen denkt man grundsätzlich nicht direkt als Laie an eine Krebserkrankung. Daher das ist schon relativ lang, weil dann wartet man auf Termine mit MRT und so, das dauert schon sehr lange. Trotzdem ist es relativ normal, bis dann mal tatsächlich Acht gegeben wird und in diese Richtung auch die Diagnose läuft, ja.
Ja, und dadurch, dass man gesagt bekommt, ja, nächste Woche fängt deine Chemo direkt an, hat man gar nicht viel Zeit, um damit emotional überhaupt klarzukommen. Man wird ja direkt in diesen Ablauf reingedrückt. Hattest du da Unterstützung? Hast du irgendwie es geschafft, im Kopf überhaupt noch klar zu bleiben, um dich auf die Chemo vorzubereiten?
Also das nicht. Ne? Man muss auch sagen, diese Diagnose kam für mich wirklich auch ganz schockierend. Also wie wir gesagt haben, ich habe damit niemals gerechnet. Das war für mich gar keine Option gewesen. Ja, das war dann freitags und wieder sonntags abends bin ich ins Krankenhaus gekommen. Das heißt, ich war eigentlich nur zwei Tage nochmal zu Hause gewesen. Also es ging alles wirklich sehr schnell. Ne? Und dann erstmal nach Hause kommen, auch erstmal die Diagnose den Eltern zu überbringen, das ist natürlich auch eine schwere Herausforderung. Deswegen, es ging eigentlich alles Schlag auf Schlag. Man hat eigentlich gar keine richtige Zeit gehabt, das zu realisieren. Das hat lang gedauert, bis man das, denke ich, mehr realisiert hat, was los ist.
Ja. Frank, sollten sich Krebspatienten, die die Diagnose gerade erfahren haben und auch gesagt bekommen haben, ja, die Chemo beginnt nächste Woche, sollten die sich da schon Hilfe suchen?
Auf jeden Fall, denn Julian sagt ja, da bricht eine Welt zusammen und man ist im Tunnelblick. Man versteht als Betroffener, so berichten auch meine ganzen Klienten, so weiß aus der Erfahrung, du verstehst diesen ganzen Umfang dieser Diagnose erstmal gar nicht. Du hörst Chemo, du hörst Operation, du hörst Tumor, aber du kannst es als Laie ja eigentlich gar nicht einordnen. Und auch was du gerade gesagt hast, der Familie das noch beibringen, ist ein Riesenschritt. Man denkt, es wäre vielleicht noch irgendein Fehler im System, ein Fehler an sich und man muss das jemandem beibringen. Dabei ist es eigentlich was, wo die Familie ganz klar dazugehört und die Familie von Anfang an mit ins Boot muss. Trotzdem ist es völlig normal. Die Menschen sind überfordert und wissen auch nicht, was da alles passiert. Sie haben alle möglichen Gedanken. Das geht von, ja, das ist in einer Woche vorbei, bis das geht nie vorbei. Was macht meine Familie? Ich muss die Familie schonen. Wie geht es mit meinem Berufsleben weiter? Das ist ja eine multifokale Geschichte dann.
Ja, und Julian, erstmal jetzt herzlichen Glückwunsch. Du hast den Krebs besiegt. Was waren denn während der Behandlung jetzt und dieser ganzen Zeit die größten Herausforderungen für dich? Was war die größte Herausforderung während der Behandlung, sowohl körperlich als auch emotional? Und wie lange hat das jetzt insgesamt gedauert, bis du es besiegt hast?
Also, die letzte Chemo kann man vielleicht mal vorgreifen. Das war Anfang Januar jetzt, 25. Also, sprich mal so ein Dreivierteljahr insgesamt, die ganze Therapie gedauert. Ja, Herausforderungen während der Chemotherapie war natürlich auch vor allem diese Begleiterscheinungen, die Chemo mit sich bringt. Was macht die Chemotherapie? Sie stoppt prinzipiell schnelle Zellteilung. Das heißt, es betrifft zum einen die Krebszellen, aber auch die eigenen Körperzellen, die gesunden Zellen. Man merkt es anhand vom Blutbild. Das heißt, die Leukozyten gehen runter, die Thrombozyten gehen runter. Also alle, ja, Bestandteile vom Blut, die wir eigentlich brauchen für unser Immunsystem, die gehen in den Keller. Und dadurch hat man natürlich auch diese Begleiterscheinungen. Das heißt, gerade die Leukozyten, wenn die tief sind, hat man natürlich auch weniger Sauerstoff im Blut. Mein Hämoglobin war sehr, sehr tief. Das heißt, man bekommt sich ja in den Kreislauf, man ist ständig müde, platt, also während der Chemotherapie ist einem auch übel, man hat mit Übelkeit zu kämpfen. Ich muss sagen, zum Glück habe ich es von der Übelkeit sehr gut vertragen. Ich habe es währenddessen immer echt gemerkt, stark gemerkt. Aber als ich zu Hause war, konnte ich eigentlich relativ normal essen, zum Glück, ne? Ansonsten, wie gesagt, vor allem mein großes Problem war echt der Kreislauf. Mein Hämoglobin war wirklich sehr, sehr tief. Ich habe auch bestimmt 8, 9 Bluttransfusionen in der Zeit bekommen, einfach um diesen Hämoglobin wieder hochzubekommen. Ja, morgens mit dem Hund eine Runde Gassi gehen, 10 Minuten, Viertelstunde draußen in der Luft sein, waren schon sehr, sehr anstrengend. Danach musste ich mir noch eine halbe Stunde hinlegen, eine Stunde hinlegen, bis der Körper wieder zu Kräften gekommen ist. Also man hat gemerkt, der Körper, der ist schon sehr stark geschwächt und gerade diese Regeneration oder diese körperliche Belastung, die war fast nicht mehr möglich in der Zeit.
Ja, du warst ja auch schon vorher, ich kenne dich ja schon lange, du warst ja auch schon vorher sehr stark austrainiert, auch durch das Bodybuilding. Würdest du sagen, das war von Vorteil?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich bin mit dem Körpergewicht in die Chemotherapie gestartet, wo man wahrscheinlich einfach ja, fast schon adipös zählt vom BMI her alleine. Ich hatte 115 Kilo gehabt zu dem Zeitpunkt und bin jetzt im Endeffekt bei so 94 Kilo circa rausgekommen danach. Also ich habe schon ordentlich Gewicht verloren, bin mittlerweile aber von meiner Körpergröße auf ein Normalgewicht, sage ich mal. Ich denke, es wäre anders, wenn ich mit diesem Gewicht jetzt in die Chemo gestartet wäre oder hätte das nochmal verloren an Gewicht. Da wäre ich natürlich wieder deutlich tiefer gewesen. Und so bin ich eigentlich von dem Übergewicht in ein Normalgewicht gekommen, was ja, ich sag mal, körperlich auch gut war, dass ich es damals zu dem Zeitpunkt auch getroffen habe, mit der Körpermasse einfach. Ne? Ich sage immer, zu dem Zeitpunkt, es ging zwar doof, aber es hätte mich zu keinem besseren Zeitpunkt treffen können als zu dem Zeitpunkt eigentlich, weil ich körperlich und gesundheitlich auch in einer guten Verfassung war. Und mittlerweile eigentlich ein normales Körpergewicht wieder habe und nicht, wie ich es oft gesehen habe, in ein Untergewicht falle oder sowas.
Ja,
Ne?
Frank, wenn du das jetzt so hörst, wie er die Chemo erlebt hat und wie er über seine Fitness spricht, wie geht es da den anderen Leuten?
Es ist immer abhängig von dem Zustand, wie die Leute in die Therapie hineingehen, das ist ganz klar. Chemo ist natürlich nicht gleich Chemo und Therapie ist nicht Therapie. Es gibt da viele unterschiedliche Ansätze, je nach der Erkrankung. Jetzt beim Jugendsarkom, das ist natürlich schon eine der stärksten, wenn man das so einteilen darf, eine der stärksten Chemos, die auch die mit am meisten Nebenwirkungen haben. Julian hat 30 Kilo abgenommen, das ist schon jede Menge. Und trotzdem ist es so, je körperlich stabiler du in so eine Therapie reingehst, umso besser verträgst du das. Denn er hatte sicherlich ja auch die Übelkeit, Probleme mit dem Essen. Bestimmte Sachen gehen nicht, anderes schmeckt nicht mehr. das macht natürlich riesen Probleme, ja. Und dieses Leistungsloch kommt von der Therapie, aber auch von der Appetitlosigkeit und den Sachen, die du nicht magst oder nicht verträgst.
Dann haben wir jetzt den körperlichen Aspekt, aber dann gibt es ja noch den psychischen. Frank, wie würdest du das denn beurteilen? Wie wichtig ist es, dass man, also es ist ja sicher sehr schwer, da noch optimistisch zu bleiben, aber wie wichtig ist es denn, dass man versucht, optimistisch zu bleiben und sich sagt, ja, ich schaffe das, ich besiege den Krebs jetzt?
Die Psyche gibt dir unglaubliche Kraft. Das betrifft ja nicht nur Erkrankungen, sondern das merkst du auch im Alltagsleben. Und wenn du mit einer positiven Einstellung in die Sache reingehst und dir vielleicht mit Affirmationen auch vorstellst, dass du nach der Therapie nochmal fit bist und dein Leben ganz normal leben kannst, also auch dir diese positive Vorstellungskraft zum Nutzen machst und die Therapie, ja, eigentlich auch den Therapieeffekt verstärken kannst dadurch, dann hast du schon gewonnen. Wenn Menschen mit einer depressiven und verliererischen Einstellung da reingehen, weiß man, dass die Verträglichkeit der Therapie schlechter ist und meistens tatsächlich auch das Ergebnis der Therapie auch schlechter ist. Es gibt da keine empirischen Studien dazu. Wenn ich jedoch mit Ärzten spreche, Onkologen, Hämato-Onkologen, die sagen alle, ja, ich sehe schon an der Grundkonstitution, an der psychischen Konstitution, wieso jemand durch die Therapie geht. Auch die Übelkeit ist stärker, je grunddepressiver jemand in die Therapie reingeht. Deswegen ist diese Geschichte Psyche, auch die Psyche mit behandeln, ein ganz wichtiger Aspekt in der Therapie und direkt zu Beginn der Therapie mit Diagnosestellung letztendlich.
Ja, du hast sicherlich noch den ein oder anderen Tipp für unsere Hörer, vielleicht auch Krebspatienten, wie man die Psyche stärken kann, wie man sich mehr darauf vorbereiten kann und optimistisch bleibt. Darauf gehen wir aber nachher noch mehr ein. Wir gehen jetzt erstmal noch auf die Rolle von Sport, Bewegung und Ernährung ein. Und zwar erstmal während der Behandlung. Später in Folge 2 gehen wir dann noch auf die Rolle von Sport, Bewegung, Ernährung nach der Behandlung ein. Julian, wie hast du das gemacht? Hast du während der Behandlung überhaupt noch Sport gemacht?
Anfangs ja. Also ich habe versucht, das zu machen, was körperlich ging. Ich muss sagen, am Anfang ging es auch noch relativ gut. Man merkt natürlich, je länger die Chemotherapie geht oder wie öfter sie kommt. Ich habe jetzt im Endeffekt 14 Chemotherapien bekommen. Das ist schon relativ viel. War es auch nicht mehr möglich gegen Ende hin. Hatte auch andere Gründe, die erkläre ich gleich noch. Am Anfang war es eigentlich alles noch ganz okay möglich. Ich habe natürlich gemerkt, die Kraft ist nicht mehr so wie vorher. Ja, man regeneriert länger. Das ist ja ganz klar, aber habe natürlich nicht mal den Leistungsgedanken im Kopf gehabt, sondern mir ging es einfach nur darum, etwas zu machen, dem Körper ein bisschen was, ja, zurückzugeben, dass er trotzdem ein bisschen was machen kann auch in der Zeit. Und da haben auch die Ärzte gesagt, das kann ich auch ruhig machen. Ich soll jetzt aber nicht zu schwer trainieren, ich soll jetzt den Körper nicht stressen. Habe aber eben leichtes Kraftausdauertraining noch gemacht, also mit so 15 Wiederholungen, sage ich mal, habe ich viel trainiert. Auch nicht an Muskelversagen, also deutlich davor aufgehört. Das ging am Anfang noch. Bei mir war irgendwann die Problematik, also man muss vielleicht dazu sagen, ich habe dann nach 9 Chemos eine OP gehabt, wo entsprechend der Tumor rausoperiert wurde. Ich habe dann künstliches Kniegelenk eingesetzt bekommen und die Hälfte im Oberschenkelknochen quasi entfernt bekommen. Und bei der 9. Chemo, das war quasi die letzte Chemo vor der OP, habe ich im Endeffekt noch eine Thrombose bekommen. Also ich hatte einen PICC-Katheter, das ist quasi ein Zugang im Oberarm, der geht quasi bis vors Herz, durch den die Chemo gegeben wird. Weil man darf manche Mittel nicht in die Vene geben. Die müssen im Endeffekt über einen Katheter gegeben werden, weil sie sonst die Venen verletzen oder auch mehr Schädigung im Körper anrichten können. Und in diese Vene, in der Katheter lag, hat sich bei der letzten Chemo noch eine Thrombose entwickelt, weshalb ich ab dann auch nicht mehr trainieren durfte, einfach weil das Risiko sonst zu hoch war, dass sich die Thrombose löst und eventuell zu einer Lungenembolie führt. Deswegen durfte ich prinzipiell ab August dann auch nicht mehr trainieren vom Arzt aus. Bis dahin durfte ich eigentlich alles machen, aber habe dann auch gemerkt, es war jede Woche ein bisschen anders. Also es gab Wochen, die gingen gut, aber gerade so die Woche nach der Chemo, wo die Blutwerte wirklich im Keller waren, da habe ich auch gemerkt, da ging es teilweise nicht und dann habe ich auch nicht trainiert in der Zeit. Also es war wirklich körperlich abhängig, immer wie es vom Wohlbefinden her mir ging. Und dementsprechend habe ich das Training halt auch gemacht oder eben ausgelassen dann.
Ja, und inwiefern hast du die Ernährung angepasst?
Also man muss dazu sagen, ich habe davor natürlich deutlich mehr gegessen, habe auch im Aufbau wirklich 7-8 Mal am Tag gegessen. Das war während der Chemo natürlich ganz anders. Also ich habe erstmal mein Nahrungsvolumen deutlich runtergefahren, auch die Proteine deutlich runtergefahren. Ich habe natürlich auch nicht mehr so trainiert wie vorher, dementsprechend auch nicht mehr so viel Proteine gebraucht. Habe auch darauf geachtet, dass ich genug Ballaststoffe zu mir nehme, generell ausgewogen mich ernähre, viel Gemüse mit einbaue, auf hochwertige Lebensmittel setze. Ich habe auch den Arzt gefragt, weil ich auch davor Supplements genommen habe, wie es damit aussieht, ob ich es weiternehmen soll oder ob ich es auslassen soll. Der Arzt hat mir zurückgemeldet, dass meine Blutwerte damals und auch alle Vitaminwerte super waren. Also sie haben selten, dass alle Werte im Normbereich sind. Und hat zu mir gesagt, ich soll eigentlich genauso weitermachen wie vorher auch von den Supplements her. Das habe ich auch so gemacht. Klar, manche Sachen habe ich abgesetzt, wie zum Beispiel Kreatin. Aber wieder Multivitamin, Omega-3, die habe ich weiterhin supplementiert. Und generell bei der Ernährung halt auf eine abwechslungsreiche Ernährung geachtet. Ich meine, ich habe ja im Studium auch viel über Ernährung erfahren und einfach mich gesund ernährt in der Zeit.
Der Julian ist ja jetzt Bodybuilder, aber wenn wir uns mal den Standard-Mensch anschauen, wie sollte der sich denn während so einer Erkrankung ernähren? Der hat wahrscheinlich auch gar keine Ahnung von irgendwelchen Supplements. Wie sollte er denn vorgehen? Gibt es einen Vorschlag von dir, wie man sich am besten ernährt während solch einer Behandlung?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, es gibt keine Krebsdiät oder so etwas, was man immer wieder in Social Media sieht und hört. So etwas gibt es definitiv nicht. Julian, du hast es im Prinzip genau richtig gemacht. Vielen fehlt aber genau dieses Wissen. Die Omega-3s, das ist eigentlich ein großer Schlüssel. Und die vollwertige Ernährung auch auf hochwertige Lebensmittel zu setzen, das ist der zweite Schlüssel. Der dritte Schlüssel ist, auf viele Faserstoffe zu setzen. Denn durch die Chemo und die Begleitmedikation, die Mittel gegen Übelkeit und so, wird eine Darmträgheit hervorgerufen. Das Mikrobiom verändert sich, denn auch das sind sich schnell teilende Zellen größtenteils, die auch von der Chemo oder begleitend gegebenen Antibiotika angegriffen werden. Und da ist es ganz wichtig, auf eine gute, ballaststoffreiche Ernährung zu schauen. Jedoch geht das auch nicht in jeder Phase der Chemo. Du wirst gemerkt haben, in manchen Phasen willst du einfach nur Pasta, Pasta, Pasta und gar nichts, was schwer macht, denn der Körper hat in manchen Phasen der Therapie so viel mit sich selbst zu tun, auch mit lebenserhaltenden Maßnahmen, die der Körper da selbst einleitet, dass er auf die Verdauung gar keine Lust hat. Und diese Phasen einzuschätzen, abzuschätzen, da braucht der normale Erkrankte, der jetzt kein Bodybuilder ist und nicht diese Ausbildung hat, der braucht da eine klare Unterstützung von Diätassistenten, von Ernährungswissenschaftlern oder eben solchen Menschen wie mir.
Ja, wird einem dieser Hinweis von den Ärzten schon an die Hand gegeben?
Also im Krankenhaus gibt es auf jeden Fall Diätassistenten. Man hat auch da Ernährungsberatung. Aber es ist schon grundlegend im Endeffekt. Also man geht so nicht so besonders in die Tiefe, sage ich mal, im Krankenhaus. Die Ärzte sagen halt, man soll essen, was geht, was man verträgt, was man noch schafft, überhaupt zu essen. Ich meine, das Problem ist meistens in der Zeit, dass man zu wenig isst, einfach weil man keinen Appetit hat oder einem übel ist. Deswegen sind auch viele unterversorgt in der Zeit einfach, weil sie das Essen nicht so reinbekommen, wie wenn sie gesund wären. Deswegen gibt es auch oft keine so richtigen Empfehlungen. Und wie Frank auch schon gesagt hat, die Studienlage ist da wirklich erschreckenderweise noch gar nicht so klar. Also man weiß auch nicht genau, was jetzt gut oder schlecht ist, sage ich mal. Vor allem, was schlecht ist, weiß man nicht genau, weil diese Krebszellen sich von vielen Nährstoffen sich ernähren. Und ich muss mich auch erstmal in die Thematik reinarbeiten, reinlesen. Auch vorhin das angesprochene Mikrobiom habe ich auch sehr drauf geachtet, weil man bekommt auch viele Antibiotika in der Zeit, gerade wenn die Leukozyten sehr, sehr tief sind. Das heißt, bei mir gab es immer einen Wert, wenn ich darunter war, musste ich auch ein Antibiotikum nehmen, damit einfach man derzeit keine Erkältung oder irgendwelche Ansteckungskrankheiten bekommt. Und auch allein dessen habe ich auch von mir aus schon viel Ballaststoffe gegessen, auch Prä- und Probiotika eingenommen auch. Aber das Wissen hatte ich halt vorher schon. Und ich glaube, es gibt viele, habe im Krankenhaus auch die Erfahrung gemacht, einfach, dass viele das Wissen auch nicht haben. Es ist natürlich auch schwierig, gerade jetzt auf ärztlicher Seite, man sieht, wie viel sie zu tun haben, gerade in der inneren Medizin, da noch wirklich auf jeden individuell auf die Ernährung einzugehen. Ich glaube, das Angebot, was Frank jetzt macht, dass man einfach nebenbei als Coach sich anbietet, ist da wirklich Gold wert, weil das Wissen ist sehr schwierig zu bekommen. Und wenn man einen Experten an der Seite hat, der sich wirklich in dem Bereich spezialisiert ist, ist es sehr, 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 sehr viel wert auf jeden Fall.
Ja, wenn ich da kurz eingreifen darf, die Ärzte sind halt die Spezialisten für die kausale Therapie und alles, was da drumherum noch geschieht, da brauchst du schon nochmal eigenes. Viele Kunden von mir sagen, ich habe mir ein Team geschaffen, ein Team, das mich durch diese Phase trägt und begleitet. Und dazu gehören eben die Sportwissenschaftler, die Ernährungswissenschaftler. Und dann wird ein Schuh draus. Und noch ganz kurz, Protein hast du eben noch erwähnt. Mittlerweile gibt es Studien, die schon sagen, dass die Proteinmenge erhöht werden sollte, über das normale Maß hinaus. Also über ein Gramm wäre schon praktisch. Die Umsetzung im Alltag ist dann immer die Frage, wie mache ich das, wenn ich keinen Appetit habe?
Ja.
Also da brauchst du auch nochmal jemand, der weiß, bei der und der Chemo habe ich vielleicht diese Geschmacksveränderung oder dann mach's mit einem Supplement.
Ja, ja, ja. Man muss vielleicht auch das relativieren. Ich war anfangs, also noch vor der Krebsdiagnose, bei der hat ca. 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht in dem Bodybuilding. Dadurch war es natürlich weniger als vorher, aber immer noch deutlich über 1 Gramm wahrscheinlich an Protein.
Ja, 1,2 Gramm, das ist so. Aber bring das mal jemand bei, der sich bis dato von Pasta ernährt hat.
Total, ja, ja.
Und Frank, dann ist ja auch für den Normalo noch die Frage, wie er Fitness und Sport betreibt während der Behandlung. Es gibt ja auch sicher Leute, die gar keinen Sport machen oder gemacht haben vorher. Wie können die Behandlung damit noch unterstützen?
Ja, wir wissen ja, dass über die Hälfte der Menschen in Deutschland keinen Sport macht. Und für die ist dann das Thema Sport noch weiter entfernt. Und da gehört wirklich der Arzt dazu, der das ganz klar empfiehlt, denn von sich aus werden die nicht mit Sport freiwillig in der Phase anfangen. Das ist ein No-Go für die, das ist anstrengend, das wirkt dann nochmal zehrend. Da gehört viel Aufklärungsarbeit dazu.
Vielleicht auch eine kurze Ergänzung. Ich habe ja gesehen, im Krankenhaus, wer alles da liegt, ist meistens halt Personen wirklich mit vielen verschiedenen Krankheiten. Ja, bei denen ist natürlich der Sport nochmal ein ganz anderer Aspekt und auch viel schwerer umzusetzen, jetzt wie in meiner Phase zum Beispiel. Ich bin Ende 20, war noch relativ vital, als ich ins Krankenhaus reingekommen bin, habe sowieso immer Sport gemacht davor. Für mich war natürlich klar, dass ich es weitermache irgendwie. Aber ich glaube, für jemanden, der es gar nicht gewohnt ist, Sport zu machen, gerade bei dieser Diagnose am Sport erst anzufangen, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schritt.
Die Diagnose Krebs betrifft ja auch junge, aber überwiegend ja viele ältere Personen. Die wurden noch damit groß, dass es hieß, nach einer Erkrankung oder nach einer Operation hast du mal Bettruhe für x Wochen. Also das hat sich ja erst in den letzten Jahrzehnten verändert. Aber es gibt noch viele Erkrankte, die aus dieser Generation kommen und die verstehen es nicht, dass es dann plötzlich heißt, werde aktiv. Da beginnt jetzt ein Umdenken in der Gesellschaft, aber es fehlt wirklich noch ganz viel an Aufklärung in diese Richtung.
Ja, auf jeden Fall. Ihr Lieben, wir sind am Ende der ersten Folge angekommen. Wir gehen über in die zweite Folge. Die kommt dann sehr bald auch für euch raus. Hört gerne auch in die zweite Folge rein. Es geht um Motivation, aber auch um Rückschläge, die der Julian erlebt hat. Und auch Frank wird dazu natürlich sein Fachwissen wieder beisteuern. Jetzt bedanke ich mich erstmal für das Zuhören und wünsche euch viel Spaß in der zweiten Folge. Bis bald.
Ciao.
Ciao.